So, guten Morgen. Wow, gut. Irgendwann entscheidet man sich, einfach nach vorne zu sitzen und sieht gern, was alles noch, wer noch alles dazukommt morgens. Aber schön, dass trotzdem so viele da sind. Cool, super. Und ja, vielleicht habt ihr heute Morgen schon die fünfte Kerze auf eurem Adventskalender gesucht. Denen darf ich sagen, gestern war es soweit. Genau. Gestern wurde Advent offiziell abgeschlossen und wie es so schön heißt, wenn die fünfte Kerze brennt, ihr kennt es ja selber, dann hat man das Weihnachten verpennt. Weihnachten feiern wir ja gerade, man hat den Heiligabend verpennt. Aber man hat ja trotzdem noch zwei weitere Tage Zeit, um sich zu besinnen, um runterzukommen, um einfach sich das alles mal anzuschauen. Und vielleicht beginnt für manche von euch Weihnachten auch erst heute. Weil der 24.12. ist ja kein gesetzlicher Feiertag. Da haben die Geschäfte noch offen bis 14 Uhr. Und deshalb regiert an dem Tag dieses schnell noch Geschenke kaufen. Für manche vielleicht schnell noch was zu essen besorgen. Man weiß ja, es geht ja bis Montag und dann, man könnte ja nichts zu essen daheim haben. Oder schnell noch irgendwelche nötige Sachen, die man so hat, einfach sich einzukaufen. Ankommen in dieser Weihnachtszeit kann man entweder, wenn man schon vor dem 24. alles besorgt hat, übrigens gleich mein Tipp für nächstes Jahr, das ist der 24. Sonntags, da müsst ihr vorher schon alles besorgt haben, oder wenn man es einfach so hinnimmt und einfach einen Tag später es ruhig angehen lässt. Heilsgeschichtlich gesehen wusste man schon lange vor dem Heiligabend Bescheid, wer da kommt oder wer da kommen sollte. Im Alten Testament wurde beschrieben, woher er kommt und wie er sein wird. Und vielleicht denkt jetzt mancher an den Text in Micha 5, Vers 1. Aber ich muss euch enttäuschen, heute soll es nicht um Micha 5, Vers 1 gehen, sondern um Jesaja 9, Vers 5. Und ich lese in diesem Zusammenhang den ganzen Versblock, in dem Jesaja 9, Vers 5 eingebettet ist. Das heißt, ich lese also Jesaja 9, Vers 1 bis 9, Vers 5. Könnt ihr gerne aufschlagen und in eurer App nachsuchen. Aus der Luther 17 lese ich. Nachher dann, genau. Das Volk, das in Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen in finsteren Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der im Getrön dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und von Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst. Ihr seht jetzt den Jesaja 9, Vers 7 hinter mir dann an der Wand stehen. Jesaja, von dem diese Worte stammen, hat quasi 700 Jahre, bevor der erste wirkliche Heiligabend war, dieses Ereignis, Geburt eines Kindes, vorausgesagt und einen Retter angekündigt. Aber kurz Zusammenfassung, was passiert eigentlich bei Jesaja? Im Buch von Jesaja wird das Schicksal von vielen verschiedenen Völkern beschrieben. Und es wird auch für die Errichtung von einem Friedensreich unter der komplette Herrschaft von Gott berichtet. Und wenn ich Jesaja lese, dann ist für mich manchmal wie ihr fünftes Evangelium. Ich weiß, es gibt nur vier Evangelisten, aber für mich ist einfach, was da so drin steht, das löst in mir eine große Hoffnung aus. Ohne Freude. So, jetzt kann ich nachempfinden, was heißt, scheint ein großes Licht, weil das hat man auseltern. Aber lasst ruhig, das ist schön. Und irgendwie ist es ja paradox, dass so ein alter Text, auch noch im Alten Testament, in einem so große Hoffnung auslösen kann. Aber für mich ist es immer ein Beweis dafür, dass Gottes Wort einfach spricht und auch heute noch spricht. Wie war die Situation damals, als Jesaja diese Worte aufgeschrieben hat? Während der Wirkungszeit von Jesaja fiel quasi das assyrische Großreich in Israel ein, besser gesagt Nordisrael, und die haben das komplette Nordreich quasi, wurde samt der Hauptstadt zerstört und denen alle Menschen mitgenommen und verschleppt. Und wenn man sich vorstelle, in diesen Abschnitt eingebettet wird uns ein Befreier vorgestellt, der einen sehr großen Jubel auslösen soll. Und dieses Kind, von dem wir hier lesen, ist nicht das Zeichen der Befreier, sondern ist der Befreier selbst. Dem Menschen erscheint ein großes Licht. Und auch wenn diese Verse eigentlich den gläubigen Überrest von Israel gewidmet sind, ich bleibe mal hier, so wird auch hier die Bestätigung für das Fundament unseres christlichen Glaubens bestätigt. Wir stehen alle auf diesem Fundament, auf dem Heil, von dem hier berichtet wird. Und dieses Fundament ist Jesus Christus. Jesus wächst mitten in diesem finsteren Lande, in dem Norden des heutigen Israels auf, nämlich in der Stadt Nazareth. Und für eine kurze Zeit wirkte er in dieser Region. Er heilte Kranke, er verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und viele Geschichten, von denen wir im Neuen Testament wissen oder die wir immer lesen, ereignen sich genau in dem Ort. Zum Beispiel die Bergpredigt, die Sturmstillung, die Brotvermehrung, viele Krankeheilungen und die Berufung der Apostel. Galiläa ist der Ort, wo Jesus am meisten wirkte. Und vielleicht habt ihr noch das Gespräch von Nikodemus mit seiner, mit seiner Freundin und mit der anderen Pharisäer im Ohr, wo Nikodemus die herausfordern will, um zu prüfen, wer denn dieser Jesus Christus ist. Wo Nikodemus sagt, vielleicht ist er doch der verheißene Messias oder der Prophet. Und ihr wisst vielleicht auch die Antwort, was die damals gegeben habe. Die haben gesagt, was ist aus Galiläa schon vom Prophet hervorgegangen? Und die Antwort von damals stimmt, von diesem Gebiet kam wirklich nie ein Prophet vor, der irgendwie Größe oder so erreicht hat. Aber aus der Sicht von dem Text könnte man annehmen, dass die Kenntnis von Altem Testament trotzdem Lücke aufwies. Denn der Text, den wir gerade gelesen haben oder den wir uns vorhin sehen, verhieß gerade Galiläa ein großes Licht und erklärte, dass aus diesem Gebiet der Gottkönig herkommen würde. Und deshalb ist Jesus die Erfüllung der Prophezeiung des Jesajas-Textes. Das Weihnachtsfest, das wir gerade feiern, das führt uns wieder an die Krippe, an den Beginn des Verses zurück. Dort lesen wir, denn uns ist ein Kind geboren. Und es ist schon erstaunlich, dass die Zeitwende in diesem Vers oder, wenn man so will, in die Datierung der Jahreszahlen oder sogar in manche von unseren Leben durch ein Kind kommt. Und ihr kennt es sicher, wenn in der Familie ein Baby zur Welt kommt, dann betrifft es eigentlich jeder in der Familie persönlich. Mütter werden zu Omas, Väter werden zu Opas und Geschwister werden zu Tante oder Onkel. Wir erkennen, dass sich nicht nur die Rollenverteilung in der Familie ändert, es lässt uns auch erkennen, dass etwas Neues anfangen wird. Und so ist es auch mit dem Kind. Es ist nicht einfach nur so zur Welt gekommen, sondern es ist für uns zur Welt gekommen. Für jeden Einzelnen persönlich. Und dieses Kind lässt uns quasi in die Herzen und die Gedanken von Gott schauen. Und will man heutzutage etwas über Menschen erfahren, dann geht man ins Internet, man googelt, man geht auf Wikipedia, man geht auf die sozialen Medien, man schaut sich die Profile an und versucht schon, manche Informationen von der Person zu bekommen. Aber hier gibt uns schon der Text Antwort auf manche Frage, wie dieses Kind ist. Wenn auch ein bisschen kryptisch oder stellt sich, liest man hier von einem Wunderrat, Gottheld, Ewigvater oder Friedefürst. Und persönlich kann ich mit dem Letzten am meisten anfangen, mit dem Friedefürst. Aber was Aber was ist zum Beispiel ein Wunderrad? Was ist ein Ewigvater? Oder was ist ein Gottheld? Dazu habe ich zumindest ziemlich wenig Zugang zu deiner einzelnen Doppelname. Und keiner würde ja Jesus so rufen: Jesus, Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, Christus. Da muss doch was anderes mit gemeint sein. Zum Beispiel bei Wunderrat. Wunderrat können wir mal hier auch als außergewöhnlich übersetzen. Zum Beispiel wurde dieses Wort im Alten Testament genauso verwendet, als die Israeliten bei Ägypten durch das Meer gezogen sind und wohlbehalten am anderen Ufer ankamen. Genau an dieser Stelle beschreibt sie im Loblied Gott als wundertätig. Er hat etwas Außergewöhnliches getan. Und es könnte sein, dass es dir gerade ausgeht, dass du was Außergewöhnliches brauchst, dass irgendetwas passiert, das groß ist und das so einschneidend ist, damit du noch gar nicht gerechnet hast. Der Rat ist jemand oder etwas, das einen führt und berät. Und wie ich es gerade schon genannt habe, nicht so wie Google oder andere Online-Medien. Da kriegt man ja viele Millionen von Ratschlägen. Aber nicht jeder Ratschlag ist unbedingt göttlich. Man sagt ja öfter, guter Rat ist teuer. Und meint damit, er ist deshalb so teuer, weil er selten ist. Oder er ist deshalb so teuer, weil es teuer werden kann, wenn man den Rat nicht hat. Das habe ich zum Beispiel gemerkt, da habe ich so etwas Banales versucht habe zu bestellen im Internet, wie Tackerklammern. Und nach dem Fehlkauf habe ich doch eher menschlicher Rat gesucht von den Fachleuten, um die Tackern zu bekommen. Könnt ihr mal selber probieren. Und in diesem zusammengesetzten Wort Wunderrat steckt viel mehr drin. Es steckt so viel drin, wie da spricht jemand in dein Leben rein. Und auf einmal sind Dinge möglich, die du vorher nicht geahnt hast. Eine Geschichte, die bestimmt viele von euch kennen, ist die Geschichte des Naaman, des syrischen Hauptmann. Der litt unter einer Krankheit, die hieß Aussatz, und wurde diese einfach nicht los. Und seine Frau hatte ein jüdisches Mädchen als Sklavin. Und das jüdische Mädchen hat zu ihm gesagt, dass es einen Propheten gibt in ihrem Land, der hieß Elisha, und der wäre imstande, ihn zu heilen. Und um eine lange Geschichte kurz zu halten, kommt es so, dass Naaman bei diesem Prophet ankommt, sogar vor der Haustür. Und Elisha schickt quasi nur ein Bote zu Naaman, der sagt, ganz lapidar, tauch dich 7-mal im Jordan unter und dann wirst du rein werden. Aber Naaman hat sich was komplett anderes vorgestellt. Und das macht ihn so, und er machte sich dann wütend auf den Heimweg. Aber er hat einen ziemlich klugen Diener, der konnte ihn überzeugen, das doch zu machen. Also ging er an den Jordan, tauchte 7-mal unter. Und das Ergebnis war, seine Haut wurde glatt und rein. Und wie oft kommt man mit gewissen Vorstellungen vor Gott und betet und ringt um den Wunderrat? Und wenn es dann komplett anders kommt, ist man zuerst enttäuscht. Aber wenn man den Rat dann befolgt, dann verändert sich etwas. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wo und welcher Lebenssituation du gerade steckst oder du Gottes Wunderrat brauchst oder Jesus Wunderrat. Möglicherweise bei deiner Finanzen oder in einer Beziehung oder in deinem Job. Erlebst du diesen Wunderrat in deinem Leben? Darf sich Jesus als dieser Wunderrat in deinem Leben erweisen? Dürfen Dinge in deinem Leben anders kommen, als du sie dir gewünscht hast? Hast du Jesus dein Leben hingelegt und gesagt, hey, du darfst hier alles, weil du weißt, du wirst von ihm am besten beraten? Gehen wir zum nächsten Namen. Da steht hier Gottheld. Es bedeutet, dass Jesus der starke Gott ist. Jesus konnte unzählige Kranke heilen. Er konnte Blinde sehend, Lahme gehend machen und sogar Tote auferwecken. weil er nicht nur ein Mensch war, sondern Gott ist. Und Jesus gebrauchte seine Macht dafür, um gegen unsere schlimmsten Feinde, die Sünde und den Tod und den Teufel zu kämpfen. Jesus besiegte sie für uns, indem er am Kreuz starb und von den Toten auferstand. Und er erwies sich so als unser wahrer Held. Jesus ist unser Held, auf dem wir uns in der größten Not im Leben und im Tod verlassen können. Er ist der Gottheld, der für uns kämpfen will. Der will, dass wir ihm vertrauen und dass wir wissen, dass wir von ihm abhängig sind. Da gibt es die Geschichte im Neuen Testament, in der Petrus und seine Kollegen eine ganze Nacht gefischt haben in See Genezareth. Und Jesus kommt am nächsten Morgen in die ganze Szenerie rein, nachdem die ganze Nacht draußen waren. Und die reinen gerade Netze. Und er sagt zu Petrus, hey, lass mich in dein Boot steigen. Ich möchte die ganzen Leute, wo mir hinterhergehen oder nachfolgen, denen möchte ich was erzählen. Und so ist er mit dem Boot rausgefahren, dass Jesus zu der großen Masse an Menschen sprechen kann. Und nachdem Jesus fertig war mit der Unterweisung, sagt er zu Petrus, fahr raus auf den See und werfe deine Netze an der gewissen Stelle aus. Und man muss sich vorstellen, Petrus hat wirklich die ganze Nacht gefischt. Man kann sich gar nicht vorstellen, wenn jemand eine ganze Nacht arbeitet, am nächsten Tag, mit der ganzen Frustration, was man da hat, nichts zu erreicht zu haben, auf einmal von jemandem sagt zu bekommen, ich fahre nochmal raus und suche nochmal. Aber er geht raus, er macht es, was Jesus gesagt hat und was ist passiert. Es heißt nur an der Stelle, sie füllten die Boote so voll, sodass sie fast sanken. Erlebst du Jesus als diesen Gottheld in deinem Leben? Lässt du ihn ran an deine momentanen Kämpfe? Den Kampf mit der Einsamkeit, ich meine, das merkt man jetzt über Weihnachten am meisten. Lässt du ihn ran an deine Ängste? Lässt du ihn ran an deine Überlastungen, an dein Ich kann nicht mehr? Darf er der Held sein in deiner Sucht, wo du genau weißt, ich habe schon 1000 Mal probiert, aber ich krieg's einfach nicht hin? Lässt du Jesus ran an dein Leben? Sein Name ist nicht Programm. Und ich weiß, es gibt sehr viele Menschen hier im Saal, die von solcher Heldengeschichte erzählen können. Und ich bin mir sicher, sie können dann auch von erzählen, dass die Geschichte eine Wendung genommen hat, als sie Jesus den Held in ihrem Leben sein ließen. Der dritte Name, von dem ich hier lese, ist der ewig Vater. Wir wissen, ein Vater versorgt und schützt seine Kinder und erzieht sie. Ein guter Vater liebt seine Kinder und versteht sie. Er hilft ihnen, sich selbst zu erkennen, ihre Stärke zu entwickeln und gegen ihre Schwäche zu kämpfen. Ein guter Vater ermutigt und hilft seinen Kindern durch sein eigenes Vorbild, was wohl das wichtigste Erbe ist, das man hinterlassen kann. Aber wir wissen auch, dass unsere irdischen Väter uns nur begrenzt Liebe verstehen und helfen können. Und uns dadurch nur ein begrenztes Erbe hinterlassen können. Aber der ewig Vater Jesus liebt, versteht, schützt und erzieht uns in vollkommener Weise. Er sieht uns nicht einfach nur mit menschlichen Augen, sondern versteht auch unsere Probleme und so Wünsche in tiefste Herzen. Er hilft uns nicht nur bestimmte Einstellungen, Verhaltensweise zu erlernen, sondern er reinigt, heilt und erneuert auch unser Herz und hilft uns so, die Menschen zu werden, die sich Gott eigentlich gedacht hat. Und während unsere Väter nur eine Zeit lang für uns da sind, hilft Jesus uns unser Leben lang in vollkommener Weise und liebt uns auch in Ewigkeit. Jesus sagt auf die Anfrage oder die Aussage von seinem Jünger Philippus, Herr, zeige uns den Vater, dann sind wir zufrieden, antwortet Jesus im nächsten Vers, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn ich also über Gott verlässliche Informationen haben möchte, gibt es nur einen Ort, wo ich diese bekomme oder erfahren kann. Und der ist Jesus. von Timothy Keller, einem amerikanischen Pastor, habe ich folgendes Zitat gelesen. Will ich kurz mal vorlesen. Wenn der Mensch Jesus wirklich Gott ist, kannst du ihn nicht einfach nur mögen. Niemand, der Jesus kannte, sagte, er ist inspirierend. Ich mag ihn irgendwie. Ich versuche viel von ihm zu lernen. Wer heute solche Dinge sagt, hat nicht verstanden, was an Weihnachten geschehen ist. Du kannst Jesus ablehnen oder hassen, weil er behauptet hat, Gott zu sein. Du kannst vor ihm fliehen, weil du denkst, er sei ein Spinner gewesen. Oder du kannst ihn anbeten und ihm sagen, du bist die Quelle meines Lebens, der Grund, warum ich jeden Morgen aufstehe. Aber du kannst ihn nicht einfach mögen oder inspirierend finden. Ist Jesus dieser ewige Vater für dich? Und zu guter Letzt lesen wir hier auch noch Friedefürst. In einer Welt, die voller Krieg und Gewalt ist, lässt sich schwer nachvollziehen, wie Jesus der allmächtige Gott sein kann, der in der menschlichen Geschichte handelt und die Verkörperung des Friedens sein soll. Trotzdem ist es so ein wichtiger Grund, warum Weihnachten bis heute so viele Menschen anzieht. Diese Sehnsucht nach wahren Frieden mit anderen und den tiefen Frieden in ihrem Innern. Diesen Frieden kann man nirgends in der Welt finden. Jedenfalls nicht dort, wo menschliche Eigensinn, wo der Trotz, wo der Hass oder die Gier sich ausleben dürfen. Wo diese Dinge herrschen, kann einfach kein Friede sein. Und wenn wir heute beobachten, wie christliche Völker sich im Krieg und Hass zerfleischen, wenn wir sehen, wie christliche Kirchen nicht zueinander finden, dann kann man die Schuld dafür nicht auf Jesus schieben, sondern auf den Menschen, der Jesus Christus einfach nicht herrschen lassen will. Das alles ändert aber nichts an der Tatsache, dass mit Jesus Christus, mit der Geburt von Jesus Christus, das Friedensreich ausgebrochen ist. Die Frage, die ich mir dazu stelle, muss jeden Tag, oder vielleicht auch ihr, wer sitzt eigentlich auf der Thron in meinem Leben? Wer ist der Fürst in meinem Leben? Wer regiert mein Leben? Sind es die Ängste? Sind es meine Sorge? Ist es das Ego? Ist es die Gier? Oder ist es der Friedefürst, der auf dem Thron Platz genommen hat? Ihr kennt sie sicher alle. Im Neuen Testament, ich habe sie vorhin vorgelesen, gibt es die Geschichte der Sturmstillung. Geht folgendermaßen, die Jünger sind mit dem Boot auf dem See Genezareth unterwegs und kommen in einen Sturm. Und der Sturm ist so stark, dass selbst diese geübten Seeleute, diese Fischer nicht mit dem zurechtkommen. Und in ihrer Not gehen sie zu Jesus und wecken ihn sogar. Sie fordern ihn auf zu helfen. Und das war dann auch der Wendepunkt in der Geschichte. Er beruhigt den Sturm und alles wird ruhig. Wenn unsere Gefühle, unsere Umstände, unsere Ängste uns den Frieden rauben, dürfen wir zu Jesus kommen, dem Friedefürst, der auf dem Thron sitzt und daran erinnert, wer eigentlich ultimativ regiert. Im Glauben können wir hier gestärkt werden und den Angriffen des Feindes einfach standhalten, Ruhe bewahren und den Frieden erfahren. Vielleicht kennt ihr diesen Satz, Life with God is not immunity from difficulties, but peace in difficulties. Zu Deutsch, das Leben mit Gott befreit uns nicht von Schwierigkeiten, sondern gibt uns Frieden in Schwierigkeiten. Indem du nicht die Ursache des Unfriedens anschaust, sondern ihm vertraust, lässt du die Kontrolle los und legst die Verantwortung in Jesu Hände. Und wenn du magst, kannst du die Bedeutungen und die vier Begriffe für dich in diese Weihnachtszeit, in den nächsten 2-3 Tage, in die 2 Wochen einfach mitnehmen und für dich bewegen. Und wenn du in deinen düsteren Zeiten lebst, hast du einen guten Grund zur Hoffnung. In dieser Dunkelheit kommt ein helles Licht. Es ist das Christkind, es ist Jesus. Er kommt zu dir und er kommt für dich. Er ist dein Wunderrat. Er ist dein Gottheld, dein Ewigvater und er ist dein Friedefürst. Und die Frage ist, wie stehst du zu dem Kind? Wie stehst du zu Jesus? Vielleicht liebst du ihn? Vielleicht hast du dich bisher nur wenig um ihn gekümmert? Aber vielleicht rebelliert auch dein Herz gegen ihn. Und vielleicht nutzt du einfach mal die Zeit oder hast die Chance, diesen Jesus ganz neu zu begegnen oder ihn überhaupt zum ersten Mal zu begegnen. Amen. Ich würde noch beten, dann möchte ich gerne aufstehen. Jesus, danke, dass du alles für uns bist, dass du das Wunder, der Wunderrat, der Gottvater, der Ewigvater, der starke Held und der Friedefürst bist, dass du in unsere Herzen regieren kannst. Ich bitte dich für uns, dass du uns stark sein lässt in den Zeiten, wo wir gerade stehen, dass du uns hilfst zu verstehen, wer du bist, den Weg mit dir gehen zu können. Amen.